RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 16 Uhr mit Josephine Grützmacher. Guten Tag. US-Außenminister Rubio dringt auf schnelle Fortschritte bei der Suche nach einer Friedenslösung für die Ukraine. Andernfalls könnte Präsident Trump schon in den kommenden Tagen das Ende der Vermittlungsgespräche verkünden, sagte Rubio bei einem Besuch in Paris. Gabriele Intemann.
Wenn es keine Annäherung zwischen der Ukraine und Russland gäbe, sei der Punkt erreicht, wo wir sagen, wir sind raus. Trump sei weiter an einem Frieden in der Ukraine interessiert, aber er sei nicht bereit, die Verhandlungen über Wochen und Monate weiterzuführen, so Rubio. Die USA hätten auch andere wichtige Themen in der Welt, um die sie sich kümmern müssten.
Der designierte Bundeskanzler Merz warnt davor, dass der deutsche Markt von chinesischen Importen überschwemmt wird. Das könnte eine Folge des Handelsstreits zwischen den USA und China sein, sagte der CDU-Chef der Funke Mediengruppe. Hier müsse die EU-Kommission dringend gegensteuern. Experten rechnen damit, dass chinesische Exporte wegen der hohen US-Zölle auf den deutschen Markt umgelenkt werden könnten. Der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband DEHOGA rechnet nicht mit sinkenden Preisen in Restaurants und Cafés, sollte die Mehrwertsteuer reduziert werden. Der Verband reagiert mit dieser Einschätzung auf den Plan von Union und SPD, die Mehrwertsteuer in der Gastronomie von 19% auf 7% zu senken. Magnus Neuschwander.
Ob die Preise tatsächlich sinken könnten, werde maßgeblich von der Kostenentwicklung abhängen, so DEHOGA-Verbandschefin Ingrid Hartges. In den meisten Betrieben gingen 70% des Umsatzes für das Personal und den Wareneinsatz drauf. Hinzu kämen die Kosten für Energie, Pacht, Betriebs- und Verwaltungskosten sowie Instandhaltungen.
Zum heutigen Karfreitag erinnern Christen in aller Welt an die Kreuzigung Jesu. Tausende Gläubige haben sich in der Altstadt von Jerusalem zu Prozessionen versammelt. Dabei trugen sie Holzkreuze durch die Via Dolorosa bis zur Grabeskirche. In Berlin-Mitte beteiligten sich rund 500 Menschen an einer ökumenischen Karfreitagsprozession, die an der St. Marienkirche startete. Im Osterreiseverkehr hat es auf der A24 in Brandenburg bereits mehrere Unfälle gegeben. Laut der Autobahnpolizei fuhren im Laufe des Vormittags 5-mal Autos auf andere auf. Die meisten Unfälle ereigneten sich zwischen Kremmen und Fehr-Berlin. Verletzt wurde aber offenbar niemand. Es entstand nur Sachschaden. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter? Bis zum Abend dichte Wolken und örtlich Schauer oder ein paar Regentropfen. Zurzeit in Berlin-Kreuzberg 12, in Guben 15 Grad, schwacher Wind aus West bis Südwest. Auch nachts viele Wolken und Zeit sowie gebietsweise schauerartiger Regen 10 bis 7 Grad. Morgen zieht der Regen ab, im Verlauf Sonne und Wolken im Wechsel bei 12 bis 15 Grad. Die Zeit 16.03 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Ich bin Michael Castricius, einen schönen guten Tag. Karfreitag ist ein stiller Feiertag. Christen gehen den Kreuzweg, gedenken der Hinrichtung Jesu Christi. Am historischen Tatort aber in Jerusalem stört der anhaltende Gazakrieg die Feiertagsstille, berichtet Israel-Korrespondent Jan-Christoph Kitzler.
Schon seit dem frühen Morgen sind verschiedene Prozessionsgruppen auf der Via Dolorosa unterwegs. Hier gedenken die Menschen der Stationen auf dem Leidensweg Jesu Christi. Der Kreuzweg endet an der Grabeskirche, an dem Ort, wo Jesus gekreuzigt worden sein soll und wo sein Grab verehrt wird. In diesem Jahr feiern alle christlichen Konfessionen erstmals seit 8 Jahren gemeinsam Ostern. Deshalb ist es voll in der Altstadt von Jerusalem und an den heiligen Städten. Tatsächlich sind aber deutlich weniger internationale Pilger gekommen als vor dem Krieg im Gazastreifen. Außerdem können nur wenige Christen aus dem besetzten Westjordanland an den Feierlichkeiten teilnehmen. Die israelischen Behörden erlauben in diesem Jahr nur wenigen zu kommen. Die allermeisten Christen im Heiligen Land sind Palästinenser.
Alles ist kompliziert in Jerusalem. Schon dass die drei großen monotheistischen Religionen hier ihre heiligen Stätten haben, sorgt immer wieder für Spannungen. Doch auch wenn man hier nur auf die Christen blickt, ist es schwierig. 13 verschiedene Konfessionen verehren hier in der Grabeskirche die Orte, an denen Jesus gekreuzigt, gestorben und begraben worden sein soll. Und mittendrin sind Vertreter der deutschen Kirchen. Mitten in der Altstadt gibt es die evangelisch-lutherische Erlöserkirche ganz in der Nähe der Grabeskirche. Joachim Lenz ist dort der Propst und sagt, was in diesem Jahr das Besondere ist. Normalerweise feiern beispielsweise orthodoxe und evangelische Christen zu unterschiedlichen Zeiten Ostern, weil sie unterschiedlichen Kalendern folgen. Doch dieses Jahr fällt das Osterfest für alle Christen zusammen. Was in Jerusalem für ein gewisses Gedränge sorgt, den meisten, so der Propst, sei aber nicht recht nach Feiern zumute, wegen des Krieges in Gaza.
Die anderen christlichen Kirchen bestehen ja aus palästinensischen Christinnen und Christen. Denen fällt das Feiern schon sehr schwer, wenn 80 Kilometer Luftlinie weiter Bomben fallen. Der Schrecken des Krieges, die Gewalt im Westjordanland, auch die Frage nach dem weiteren Ergehen für die Geiseln in den Tunneln des Gazastreifens, das drückt schon sehr. So richtig fröhlich zu feiern, ist etwas, da ist kaum jemandem hier nach.
Und dennoch ist für Propst Lenz mit Ostern eine Botschaft der Hoffnung verbunden. Hoffnung auch für den Nahostkonflikt.
Na, als Christenmenschen sagen wir zu Ostern sozusagen jetzt erst recht. Die Geschichte, die da erzählt wird, dass da einer von den Toten zurückkommt, von Gott zurückgeholt wird, dass es eine Zukunft gibt, wenn alles kaputt scheint, das ist etwas, was wir uns gegenseitig zusprechen und was wir wirklich hoffen, dass das auch politisch, auch gesellschaftlich für die Menschen hier im Heiligen Land so ähnlich Wirklichkeit werden kann.
Kurz hinter der Stadtmauer, hinter dem Zionstor, liegt die Dormitio, ein Benediktinerkloster, das auf Veranlassung von Kaiser Wilhelm Anfang des 20. Jahrhunderts gebaut wurde. Gleich nebenan steht der Saal, in dem Jesus das letzte Abendmahl gefeiert haben soll, sagt Abt Nikodemus Schnabel und wird grundsätzlich.
Hier hat alles stattgefunden, hier kulminiert alles. Keine Stadt ist so unfähig zum Smalltalk, kein Land ist so unfähig zum Smalltalk. Hier geht es wirklich um Ganze, hier geht es wirklich um Leben und Tod, hier geht es wirklich um Schuld, Sühne, Vergebung, Verzeihen, Frieden, also hier geht's um alles, hier geht's um die ganz, ganz großen Themen und da würde ich sagen, da ist Ostern das größte Thema, das wir haben und das passt hier genau hin. Also ohne Ostern wäre ich schon lange nicht mehr hier Mönch.
Abt Nikodemus Schnabel hofft, dass die religiöse Botschaft der Hoffnung lauter wird gegenüber den religiösen Hooligans, wie er die Extremisten aller Religionen nennt. Potenzial sieht der Abt dabei in allen großen Religionen, die in Jerusalem heilige Stätten verehren.
Die Muslime haben erst vor kurzem Ramadan beendet. Dort war ja das große Thema zu merken, wir brauchen Gott als Muslime. Jetzt die Juden Pessach, das große Fest der Befreiung. Und jetzt wir Christen, die wir jetzt feiern, dass Vernichtung, Tod, das Ende, nicht das letzte Wort haben. Das ist für mich eine ganz große Hoffnungsbotschaft der Versöhnung und des Friedens.
An Karfreitag erinnern die Christen an das Martyrium, den Tod von Jesus Christus. Doch während ein Ende des Leidens der Palästinenser und der verschleppten Geiseln im Gazastreifen in weiter Ferne scheint, haben die Christen in Jerusalem Ostern und die Auferstehung schon fest im Blick. Am Morgen hatte es in Jerusalem, aber auch in weiten Teilen Israels Raketenalarm gegeben. Die israelische Armee gab später an, man habe ein Geschoss aus dem Jemen abgefangen. Und auch wenn die christlichen Kirchen an Ostern ihre Friedensbotschaften verbreiten, nach Frieden in Gaza sieht es derzeit nicht aus. Israel hatte vor einem Monat den Krieg wieder intensiviert und greift zahlreiche Ziele aus der Luft an. Nach UN-Angaben sind rund 500.000 Menschen in Gaza wieder auf der Flucht. Weil Israel seit fast 7 Wochen keine Hilfsgüter mehr in das Gebiet lässt, verschärft sich die humanitäre Lage dort dramatisch.
Aus Jerusalem, Korrespondent Jan-Christoph Kitzler. Massiver Angriff der US-Streitkräfte auf einen Ölhafen im Jemen. Nach Angaben der pro-iranischen Houthi-Miliz starben mindestens 58 Menschen, 126 sind verletzt. Die USA bestätigten den Angriff, berichtet aus Washington Samuel Jakisch.
Ziel dieses Angriffs im Jemen sei es nach US-Militärangaben gewesen, den Houthi-Kämpfern eine wichtige Einnahmequelle zu entziehen, indem über den Hafen kein Treibstoff mehr importiert werden könne. Die vom Iran unterstützten Houthis greifen seit Beginn des Gaza-Krieges in Israel vor 1,5 Jahren regelmäßig Schiffe im Roten Meer mit Drohnen und Raketen an, nach eigenen Angaben aus Solidarität mit den Palästinensern im Gazastreifen. Die USA hatten Mitte März einen massiven Militäreinsatz im Jemen begonnen, um die anhaltenden Angriffe auf den Schiffsverkehr im Roten Meer zu beenden. Seitdem nehmen die US-Streitkräfte fast täglich Gebiete im Jemen unter Beschuss, die von der Houthi-Miliz kontrolliert werden.
USA-Korrespondent Samuel Jakisch. Am ersten Tag seiner Amtszeit hat US-Präsident Trump den Krieg gegen die Ukraine nicht beendet. Nach 3 Monaten immer noch nicht. Jetzt könnte er sogar ganz aufgeben. Das deutete sein Außenminister Marco Rubio an, berichtet Mareike Makosch.
Nach einem Treffen mit ukrainischen und europäischen Vertretern in Paris sagte Rubio, US-Präsident Trump sei zwar weiterhin an einem Abkommen interessiert, er habe aber viele andere Prioritäten weltweit. Und wenn eine Einigung nicht möglich sei, werde Trump womöglich sagen, wir sind fertig. Wenn es beiden Seiten ernst sei mit einem Frieden, dann seien die USA aber bereit zu helfen. Kreml-Sprecher Peskow sagte daraufhin, es habe schon Fortschritte bei den Friedensgesprächen gegeben, im Moment sei aber kein Kontakt zu Trump geplant. Insgesamt seien die Beratungen kompliziert, weil das Thema natürlich schwierig sei. Kurz vor Rubios Äußerungen hatten die USA noch eine Absichtserklärung für ein Rohstoffabkommen mit der Ukraine unterzeichnet. Trump will Zugriff auf ukrainische Ressourcen und seltene Erden als Ausgleich für die militärische Unterstützung.
Mareike Makosch. Während gerade Brandenburg unter Dürre leidet, auch nach den paar Regentropfen heute, kämpft die Alpenregion mit heftigen Niederschlägen. In einigen Schweizer Gegenden blockieren Schneemassen die Zufahrten zu Ortschaften. In Norditalien sind es Wassermassen, vor allem in Venetien und Emilia-Romagna, die auch Menschenleben bedrohen, berichtet aus Rom Lisa Weiß.
Die Zahl der Toten bei den schweren Unwettern in Italien ist auf 3 gestiegen. Nach italienischen Medienberichten sind die Leichen zweier Männer gefunden worden, die gestern von den Wassermassen eines Flusses mitgerissen worden sind. Ihr Auto war in der Nähe von Vicenza in der Region Venetien in ein Loch in einer Brücke gefallen, die offenbar durch das Hochwasser halb eingestürzt war. Schon zuvor war ein 92-Jähriger im Piemont tot aufgefunden worden. Offenbar hatte er es nicht mehr aus dem Haus geschafft, als ein Bach in der Nähe über die Ufer getreten war. Grundsätzlich hat sich die Lage in Norditalien erst einmal etwas entspannt. In der Region Piemont, die besonders schlimm betroffen war, soll es erst einmal kaum noch regnen. Die Pegelstände der Flüsse gehen dort teilweise schon zurück. Allerdings ist die Hochwassergefahr in der Gegend von Parma und Piacenza in der Region Emilia-Romagna gestiegen. In Südtirol gab es keine schweren Unwetter, anders als teilweise in Deutschland berichtet. Über die Osterfeiertage soll es in weiten Teilen Italiens noch einmal regnen. Allerdings werden keine schweren Unwetter mehr erwartet.
Italien-Korrespondentin Lisa Weiß. Die nächste Reportage hat sich gewaschen. Sie kommt aus der im Krieg schwer beschädigten westsyrischen Stadt Aleppo. Seit einem Jahr hat sie einen kulturellen Stolz. Die UNESCO erklärte Aleppo Seife zum Weltkulturerbe. In der Manufaktur von Hisham Yebeili wird sie aus erlesenen Zutaten wie seit alten Zeiten hergestellt. Während des Krieges war die Produktion zwar abenteuerlich, aber kaum unterbrochen. Jetzt hofft der Familienunternehmer auf bessere Zeiten. Korrespondent Moritz Behrendt hat bei ihm angeklopft.
Frühmorgens in der Altstadt von Aleppo. Viele der historischen Gebäude sind zerstört. Yebeili Soap Factory steht auf einem grünen Schild vor einem steinernen Bau, der einigermaßen intakt zu sein scheint. Aber auch hier hat der Krieg Spuren hinterlassen, wie Hisham Yebeili bei einem Rundgang zeigt.
Hier schlug ein Geschoss im Dach ein. Wir haben das Dach an dieser Stelle mit neuem Holz repariert. Als ich das Holz transportieren wollte, stoppten mich Assad-Sicherheitsleute und warfen mir vor, Altertümer zu schmuggeln.
Seit rund 2 Jahrhunderten produziert die Familie Yebeili in der alten Karawanserei die traditionelle Aleppo-Seife. Im Erdgeschoss wird die Seife in großen steinernen Trögen gesiedet. In der Luft liegt der Geruch der beiden wichtigsten Zutaten. Olivenöl und das Öl der Frucht des Lorbeerbaums. Ein Mitarbeiter beschreibt den Produktionsprozess.
Ich wende die heiße Masse, damit sie eine gleichmäßige Konsistenz bekommt. Danach wird sie nach oben gepumpt und für 5 Stunden auf dem Boden gelagert. Jetzt gießen wir das Lorbeeröl auf die restliche Masse. Es handelt sich um 100% reines Lorbeeröl, ohne jegliche Verunreinigungen.
Die Oliven- und Lorbeerbäume wachsen im Umland von Aleppo und in Afrin, weiter nördlich, einem Gebiet, das von türkischen Soldaten kontrolliert wird. Die Rohstoffe in die Fabrik zu bekommen, sei abenteuerlich gewesen in den letzten Jahren, erzählt Firmenchef Yebeili.
Wir haben das Olivenöl erst von Afrin nach Deir Essor gebracht. Wenn es von den vielen Räubern auf der Strecke nicht geklaut wurde, mussten wir es über den Fluss transportieren. Wenn das Öl dort nicht untergegangen ist, bestand immer noch die Gefahr, dass es von Assads Soldaten konfisziert wird, bevor es Aleppo erreicht. Es war sehr riskant. Wenn wir mit Haschisch oder anderen Drogen gehandelt hätten, wäre es leichter für uns gewesen.
Im Obergeschoss gießen Arbeiter mit einem Schlauch die grüne Seifenmasse auf den gefliesten Fußboden. Der Chef selbst kontrolliert, ob sich die flüssige Seife gleichmäßig verteilt. Aber die Herstellung bleibt Handarbeit. Jedes Stück ist ein bisschen anders als das nächste.
Die Seifen wiegen mal etwas mehr, mal etwas weniger. Der Gewichtsunterschied kann bis zu 20 Gramm betragen.
Die Produktion findet ausschließlich von Dezember bis April statt. Nur in dieser Zeit ist es kalt genug, damit die Seife aushärtet. 2023 waren die Kriegsschäden an dem Gebäude gerade behoben, als der nächste Schicksalsschlag folgte.
Dann kam das Erdbeben und zerstörte das ganze Dach der Karawanserei. Die ganze Produktion war hinüber. Schlamm, Holz, Eisenstücke und Staub lagen auf der Seife. Alles war zerstört. Wir haben das wieder aufgebaut und hergerichtet.
Inzwischen stellt Jebeili wieder 500 Tonnen Seife im Jahr her. Im Akkord stempelt ein Mitarbeiter die inzwischen harten Seifenstücke mit dem Logo der Firma.
Hier steht drauf geschrieben, Seife, dann die Initialen meines Vaters, Mohammed Adnan Jebeili und Aleppo.
Nach dem Sturz des Assad-Regimes hofft der Firmenchef, dass es mit seinen Geschäften aufwärts geht. Die neuen Machthaber hätten versprochen, Unternehmern keine Steine in den Weg zu legen, erzählt er. Und Kunden für die berühmte Seife aus Aleppo, die gäbe es in der ganzen Welt.
Eine Reportage aus Syrien von Moritz Behrendt über die Aleppo-Seife, ein UNESCO-Weltkulturerbe.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.
Hallo an die Hörerinnen und Hörer. Sie haben sich entschieden, das Radio anzuschalten. Sie haben sich vielleicht sogar ganz bewusst dazu entschieden, diese Sendung einzuschalten. Danke dafür und ein herzliches Willkommen an Sie zu den Wissenswerten im RBB 24 Inforadio. Ich bin Jessica Wiener. Diese Entscheidung, die Sie hierher geführt hat, ist eine von insgesamt geschätzt 20.000, die Sie jeden Tag treffen. Es sind viele kleine Entscheidungen, darunter können aber auch größere sein. Die Entscheidung für ein nachhaltigeres Leben zum Beispiel, Stichwort Klimawandel. Warum fällt es vielen von uns so schwer, hier das als allgemein wahrgenommen Richtige zu tun? Und lässt sich so eine Entscheidung beeinflussen? Thema heute bei uns in den Wissenswerten. Mein Gast dazu ist die Psychologieprofessorin Dr. Elke Weber. Sie forscht zum Thema Entscheidungsfindung und lehrt unter anderem an der Princeton University in New Jersey in den USA und ist Visiting Fellow der Berliner Einstein Foundation an der Technischen Universität in Berlin. Frau Weber, schön, dass Sie da sind.
Vielen Dank.
Sie befassen sich mit den psychologischen Prozessen bei Entscheidungen. Was passiert denn in uns, wenn wir eine Entscheidung treffen?
Ja, da passiert vieles, wie Sie schon sagten. Wir treffen ja unheimlich viele Entscheidungen jeden Tag. Und die meiste Zeit wird uns gar nicht bewusst, dass wir eine Entscheidung treffen. Nämlich jetzt ja diese Marmelade oder die andere Marmelade. Oft viele Sachen sind einfach automatisch. Wir machen das, was wir früher gewählt haben. Wir folgen unseren Gefühlen. Wenn es sich gut anfühlt, dann wollen wir mehr. Wenn es mir ein bisschen Angst macht, dann weichen wir ein bisschen ab. Und aber so richtige Entscheidungen, wo wir wirklich meinen, wir treffen eine Entscheidung, da ist die Annahme meistens, dass wir die ganz rational treffen. Also wir denken jetzt nach, was sind ja die Vorteile und Nachteile von der ersten Option, von der zweiten Option. Will ich jetzt das Elektroauto kaufen oder lieber bei meinem alten VW bleiben? Und das stimmt auch, das machen wir oftmals so, besonders wenn es wichtig ist, wenn es viel kostet, entweder Geld oder auf anderen Dimensionen. Mhm. Aber das ist nicht die einzige Art, in der wir Entscheidungen treffen. Die gefühlsbasierte Entscheidungsmethode ist immer noch da. Mhm. Und oftmals folgen wir einfach Regeln, die wir gelernt haben, hier die 10 Gebote oder was man an der Arbeit machen soll. Und alle drei Sachen zusammen, die helfen uns dann, Entscheidungen zu treffen, hoffentlich, die in unserem eigenen Interesse sind.
Also ich fasse mal zusammen, wir entscheiden mit dem Kopf oder mit dem Bauch oder nach Regeln oder alles zusammen.
Oder alles zusammen, meistens alles zusammen.
Unter Entscheidung versteht man die Wahl einer Handlung aus mindestens zwei vorhandenen potenziellen Handlungsalternativen unter Beobachtung der übergeordneten Ziele. So lautet eine Definition von Entscheidung. Diese übergeordneten Ziele können auch von außen gesetzt sein. Ein Beispiel, das viele von uns mittlerweile wahrscheinlich kennen, ist, wir bekommen eine Rechnung nach einem Restaurantbesuch und beim Zahlen steht zur Auswahl, wie viel Trinkgeld man geben möchte. Nicht ob, sondern wie viel. Mhm. Ein gar nicht mal so subtiler Weg, den Zahlenden zu einer Entscheidung pro Trinkgeld zu führen. Das Prinzip dahinter wird als Nudging bezeichnet. Können wir eben erklären, wie das genau funktioniert? Welche grundlegenden psychologischen Schemata werden da angepiekst?
Ja, da haben Sie ein sehr schönes Beispiel angesprochen, was die Psychologen Entscheidungsarchitektur nennen. Hm. Worum es geht, ist irgendwie die Entscheidung so darzustellen, dass Möglichkeiten oder gewisse Entscheidungsmöglichkeiten bevorzugt werden. Also wenn man jetzt wirklich will, dass die Leute 20% Trinkgeld dalassen, dann macht man das so, dass man entweder 15%, 20% oder 25% vorschlägt. Und die meisten Menschen haben dann die Regel, ich nehme das in der Mitte.
Kann man das auch als Manipulation bezeichnen?
Natürlich. Das kommt dann drauf an, was in den drei Boxen drin steht. Ne? Ja. Das könnte entweder 2, 5 oder 10% sein, dann zahlt man 5 oder 15, 20 und 25, dann zahlt man 20.
Jetzt können manche Nudges nicht nur zu einer Verhaltens-, sondern auch einer Bewusstseinsänderung führen. Expertinnen sind sich einig, beides braucht es in Zeiten des Klimawandels. Wie kann man sich hier also Nudges zunutze machen, ohne dass es einer Bevormundung gleicht? Kann das überhaupt funktionieren?
Ja, eines muss man vielleicht auch noch sagen. Es gibt keine neutrale Entscheidungsarchitektur. Jede Art, in der Entscheidungen dargestellt werden, ob ich ihnen jetzt 3 Optionen gebe oder 5 oder ob ich die in Boxen tue und die Boxen von links nach rechts angeordnet sind oder von oben nach unten oder welche von den Boxen zuerst gezeigt wird, ob die jetzt alle zur gleichen Zeit auf der Leinwand sind oder nicht. Das hat alles Ramifikationen für die Wahl. Mhm. Dann ist die Frage jetzt nicht, wie soll ich das darstellen, dass es neutral ist, sondern wie soll ich es darstellen, dass der Mensch, der sich die Entscheidung trifft, dann auch das wählt, was in seinem eigenen oder ihrem eigenen Interesse liegt.
Das ist ja schon eine starke Bevormundung, zu sagen, das ist für dich das Beste.
Ja, es ist nicht unbedingt eine Bevormundung, aber es ist, man muss sich immer fragen, wer hat mir jetzt die Optionen so gezeigt, wie sie gezeigt werden? Dass man sich dessen bewusst wird, dass die Person am anderen Ende vielleicht was vorhat, das in deinem Interesse steht oder das in ihrem Interesse steht. Mhm. Und da ist auch, glaube ich, das Vertrauen, das die Leute in den Entscheidungsarchitekten haben, sehr wichtig. Mhm. Und oftmals kann man vielleicht der Regierung trauen, aber man kann vielleicht nicht Firmen trauen, weil Firmen wahrscheinlich das wollen, was in ihrem Interesse liegt.
Wir wollen uns ja auf die Klimaproblematik konzentrieren. Mhm. Da ist ja eigentlich... Ja, das allgemeine Interesse schon klar, dass der abgemildert werden muss oder dass man halt dementsprechend reagieren muss. Damit wären wir beim Schwerpunkt Ihrer aktuellen Forschung. Sie sind seit knapp 2 Jahren als Visiting Fellow der Berliner Einstein Foundation Gastprofessorin an der TU Berlin und bauen hier eine eigene Forschungsgruppe auf. Sie und Ihr Team untersuchen, wie Klimapolitik und Umweltschutzmaßnahmen der deutschen Bevölkerung nahegebracht werden. Wie passiert das denn derzeit in Berlin und Brandenburg?
Ja, ich denke nicht so gut.
Warum?
Ich glaube, die Intentionen sind da von allen, von den Politikern, ja, von den Medien, auch von der Bevölkerung. Aber wie Sie vorhin schon sagten, die übergeordneten Intentionen, die übergeordneten Ziele, die sind auch sehr wichtig. Mhm. Ich meine, keiner will, dass unsere Welt, unsere Umwelt, unser Klima nicht mehr lebensfähig ist. Wir alle wollen was dagegen tun. Aber dann haben wir auch andere Ziele, die oftmals irgendwie dazwischen kommen. Man will nicht jetzt unbedingt noch mehr für den Strom zahlen oder nicht unbedingt jetzt seine Heizung umstellen oder ein Auto kaufen, dem man nicht ganz traut oder man nicht weiß, ob man jetzt ja weit genug dahin kommt. Oder man hat nicht die Möglichkeiten, mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu fahren, weil man auf dem Lande wohnt. Und da muss man, glaube ich, irgendwie bedenken, dass es diese Barrieren gibt, die die Leute davon abhalten, das zu tun, was sie im Grunde schon in ihrem eigenen Interesse finden. Aber andere Sachen sind halt im Augenblick wichtiger. Und da müssen einfach Brücken gebaut werden, um diese Barrieren zu beseitigen, bessere Infrastruktur zu schaffen, weniger Bürokratie.
Der Mensch ist ja ein soziales Tier. Die Erfahrung zeigt, wenn ich beobachte, dass andere Menschen ihr Verhalten ändern, kann das eine Dynamik anstoßen, die bestehende Normen verschiebt. Denken wir hier mal an das Beispiel Rauchen. Mhm. Früher war es cool, jetzt ist es eher out. Mhm. Wie viele Menschen müssen denn ihr Verhalten ändern, damit das passiert, dass sich bestehende Normen also verschieben?
Wenn Sie mich um eine magische Nummer fragen, dann würde ich sagen so 20-30%.
Das klingt gar nicht so viel.
Nee, das muss nicht die Mehrheit sein. Mhm. Aber es ist nicht unbedingt ja, nur die Anzahl, sondern auch welche Leute. Das gibt so Image-Makers, ja, in Role Models, Influencers nennt man die heutzutage. Und also die Leute, die angeguckt werden. Und wenn diese Leute ihr Verhalten verändern, das hat schon großen Einfluss.
Ich habe auch gelesen, dass Sie herausgefunden haben, dass Angst- oder Schuldgefühle wegen des Klimawandels eher lähmen, als sie zu mobilisieren. Das heißt ja, dass unmittelbar persönliche gemachte Erfahrungen, also wie gesagt eines Hochwassers zum Beispiel, besser wirken als die reine Statistik. Ist das dann aber nicht doch das Prinzip Angst?
Es ist natürlich ganz klar, dass wenn man über Klimawandel redet, negative Emotionen eine Rolle spielen und eine Rolle spielen müssen. Denn es ist halt kein schönes Thema. Es ist was, was uns Angst machen sollte. Die Frage ist, wie lange kann oder soll man diese negativen Emotionen aufrechterhalten? Mhm. Und ich glaube, das ist dann irgendwie die Frage, ja, natürlich muss man erstmal die Aufmerksamkeit eines Bürgers bekommen und die bekommt man durch solche Ereignisse. Dann ist die Frage, wie kann man das jetzt in Aktion umsetzen? Mhm. Und wenn es eine gute und effektive Aktion gibt, die einem aus der Gefahr raushilft, dann ist negative Emotion ein guter Motivator. Mhm. Aber keiner will für immer und ewig sich entweder schuldig fühlen oder ängstlich sein. Das ist kein gutes Gefühl. Und da ist es dann wichtig, dass man die Willigkeit, die man hat, die auch vielleicht durch die Angst ausgelöst worden ist, umsetzt in was Positives, dass man dann den Leuten nahe bringt, gut, hier ist es ein Problem, aber du kannst ein Teil der Lösung sein. Mhm. Dass sie sich dann stolz fühlen oder auch sicherer fühlen, weil sie ein Teil der Lösung sein können.
Aber wie funktioniert das? Haben Sie ein konkretes Beispiel, wie die Politik oder wer ist es? Wer kriegt mich da?
Also oftmals sind auch die Lösungen nicht unbedingt im Privatleben zu finden, sondern in der Arbeit, was man macht. Also wir haben da zum Beispiel mit Bauern in Australien zusammengearbeitet, die durch diese Dünger und die Abflüsse von den Düngern die Wasserqualität verringert haben, auch auf das Great Barrier Reef. Und das wussten wir eigentlich schon lange, dass die Bauern was anders machen könnten, also ihre Art zu düngen ändern. Aber für viele Jahre hin ist eigentlich nichts passiert. Dann sind wir, also eine Gruppe, so eine NGO ist hingegangen und hat mit denen drüber geredet, was gibt's denn jetzt für Lösungen? Also, dass man die Leute anspricht und auch beinhaltet, Lösungen zu finden und dadurch dann auch den Stolz und die Motivation. Das ist nicht was, was von oben kommt. Wir sind die Bösen, wir müssen jetzt was anderes machen, sondern dass ich angesprochen werde als jemand, der vielleicht bessere Lösungen kennt, weil ich mich hier auskenne in meinem Metier, in meiner Gegend. Da bin ich der Experte, nicht die da oben. Yeah. Dass man zusammenarbeitet auf den verschiedenen Ebenen. Und das war unheimlich effektiv. Also innerhalb von ein paar Jahren war da ein Riesenunterschied in den Abflüssen und der Wasserqualität.
Das ist dann also erstens die Kommunikation und dann die Möglichkeit zur Teilhabe.
Zur Teilhabe.
Die Sachen viel, denen viel mehr Power gibt.
Und da ist dann vielleicht auch viel mehr zu tun, wenn man sich drüber nachdenkt, was man an der Arbeit ändern könnte.
Ja. Frau Weber, Sie haben den Klimawandel und die Reaktion der Menschen darauf in einem Paper mit einem Bildnis verglichen, dem des Hummers nämlich, der im siedenden Wasser im Kochtopf sitzt. Er bleibt sitzen, bis es zu spät ist. Ähnlich machen es die Menschen derzeit in Bezug auf den Klimawandel. Was muss passieren, dass wir Menschen uns entscheiden, aus dem Kochtopf zu springen?
Ja, da haben Sie ein psychologisches Phänomen angesprochen, die Habituation, dass wir uns an alles irgendwie gewöhnen. Mhm. Und unsere Eingewöhnungsfähigkeit ist ja wahrscheinlich einer der Gründe, warum wir als Spezies so erfolgreich sind. Das ist dann auch die Gefahr beim Klimawandel, also diese Extreme Events, diese Stürme oder auch Katastrophen. Das erste Mal vor 2-3 Jahren war das Headlines. Ne? Jetzt nach einer Weile ist das auch das neue Normal.
Aber was kann man denn dann tun, dass man doch noch in diesem Moment bleibt?
Ja, vielleicht sich daran erinnern, wie es früher mal war. Und früher ist gar nicht so weit weg. Ja, und wie es auch anders sein kann.
Ihre Hoffnung dahingehend in Zukunft?
Es gibt einen Ökologen in Amerika, wenn er gefragt wird, ob er optimistisch oder pessimistisch ist, dann sagt er immer, ich bin keines, denn das sind beides irgendwie Arten von Fatalismus. Einfach aufs Beste hoffen oder aufs Schlechteste warten. Und er sagt, er glaubt in applied hope, also in angewandter Hoffnung. Die Hoffnung, dass es der Welt besser gehen kann und dass die Anwendung ist, dass man daran arbeitet, dass es so wird.
Das finde ich ein sehr schönes Schlusswort. Frau Weber, vielen Dank für das Gespräch.
Dankeschön.
Zu Gast in den Wissenswerten die Psychologieprofessorin Dr. Elke Weber von der Princeton University in den USA. Sie ist derzeit Visiting Fellow der Einstein Foundation an der TU Berlin. Unser Gespräch können Sie in der ARD Audiothek nachhören. Danke fürs Zuhören. Ich bin Jessica Wiener.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
A10 westlicher Berliner Ring Richtung Dreieck Havelland zwischen Großkreuz und Leest gibt Stau mit 20 Minuten Verzögerung. A115 Dreieck Nutetal Richtung Dreieck Funkturm zwischen Potsdam-Babelsberg und Kreuz Zehlendorf staut es sich. Hier 10 Minuten zusätzlich einkalkulieren. Stadtverkehr Berlin A100 in Richtung Wedding. Wegen der Brückenarbeiten am Dreieck Funkturm läuft der Verkehr bis zum Spandauer Damm ein.
einspurig über die Gegenfahrbahn. Fahrzeuge über 3,5 Tonnen müssen über den Messedamm ausweichen. Wattmannsluss, die Artemisstraße ist zwischen Dianastraße und Halali-Straße in beiden Richtungen gesperrt. Hier gab es einen Wasserrohrbruch. Marzahn, die Bitterfelder Straße ist wegen Bauarbeiten in Höhe Hohenschönhauser Straße in beiden Richtungen gesperrt. Und bei der S-Bahn fahren wegen Bauarbeiten Ersatzbusse für die Linien S3, 5, 7 und 9 zwischen Ostbahnhof und Alexanderplatz bis zum 24. April. Für die S3 zusätzlich zwischen Erkner und Rahnsdorf bis zum 4. Mai. Für die S5 zwischen Strausberg und Strausberg Nord bis zum 25. April. Und für die S41, 42 sowie S46 zwischen Halensee und Westend.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 16.30 Uhr mit Josefine Grützmacher. Guten Tag. US-Außenminister Rubio dringt auf schnelle Fortschritte bei der Suche nach einer Friedenslösung für die Ukraine. Sollte es nicht bald klare Anzeichen für eine Einigung zwischen Russland und der Ukraine geben, könnten sich die USA innerhalb von Tagen aus den Gesprächen zurückziehen. Mareike Markosch.
Nach einem Treffen mit ukrainischen und europäischen Vertretern in Paris sagte Rubio, US-Präsident Trump sei zwar weiterhin an einem Abkommen interessiert, er habe aber viele andere Prioritäten weltweit. Und wenn eine Einigung nicht möglich sei, werde Trump womöglich sagen, wir sind fertig. Kreml-Sprecher Peskow sagte daraufhin, insgesamt seien die Beratungen kompliziert, weil das Thema natürlich schwierig sei.
Der designierte Bundeskanzler Merz warnt davor, dass der deutsche Markt von chinesischen Importen überschwemmt wird. Das könnte eine Folge des Handelsstreits zwischen den USA und China sein, sagte der CDU-Chef der Funke Mediengruppe. Hier müsse die EU-Kommission dringend gegensteuern. Experten rechnen damit, dass chinesische Exporte wegen der hohen US-Zölle auf den deutschen Markt umgelenkt werden könnten. Angriffe auf Mitarbeiter der Deutschen Bahn haben im vergangenen Jahr zugenommen. Es habe 2024 etwa 3.300 körperliche Übergriffe gegeben, so Bahnchef Lutz. Das sind knapp 6% mehr als im Jahr davor. Betroffen sind demnach unter anderem Zugbegleiter, Reinigungskräfte und Kundenberater. Lutz sagte, die Bahn sei ein Spiegel der gesellschaftlichen Entwicklungen. Zum heutigen Karfreitag erinnern Christen in aller Welt an die Kreuzigung Jesu. Tausende Gläubige haben sich in der Altstadt von Jerusalem zu Prozessionen versammelt. Dabei trugen sie Holzkreuze durch die Via Dolorosa bis zur Grabeskirche. Wegen des Gaza-Krieges sind deutlich weniger ausländische Pilger nach Israel gereist. In Berlin-Mitte beteiligten sich rund 500 Menschen an einer ökumenischen Karfreitagsprozession, die an der St. Marienkirche startete. In Norditalien haben schwere Überschwemmungen als Folge von Unwettern mindestens 3 Menschen das Leben gekostet. Inzwischen wurden die Leichen von 2 Vermissten gefunden. Italien-Korrespondentin Lisa Weiß.
Ihr Auto war in der Nähe von Vicenza in der Region Venetien in ein Loch in einer Brücke gefallen, die offenbar durch das Hochwasser halb eingestürzt war. Schon zuvor war ein 92-Jähriger im Piemont tot aufgefunden worden. Offenbar hatte er es nicht mehr aus dem Haus geschafft, als ein Bach in der Nähe über die Ufer getreten war.
Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter? Bis zum Abend dichte Wolken und örtlich ein paar Schauer. Zurzeit in Berlin-Kreuzberg 12 Grad, in Guben 15, schwacher Wind aus West bis Südwest. Nachts viele Wolken und Zeit sowie gebietsweise schauerartiger Regen bei Tiefstwerten von 10 bis 7 Grad. Morgen abziehender Regen und im Tagesverlauf Sonne und Wolken im Wechsel bei 12 bis 15 Grad. Am Ostersonntag trocken, zeitweise sonnig und lockere Wolken, 19 bis 24 Grad. Die Zeit 16.33 Uhr.
RBB 24 Inforadio Spezial.
Hallo und herzlich willkommen am Karfreitag im RBB 24 Inforadio. Mein Name ist Ursula Voss-Henrich. Hier und heute geht es um das Thema »Vom Dunkel ans Licht«. Um Qual und Euphorie, Schmerz und Befreiung, Flucht und Hoffnung. In der nächsten halben Stunde lernen Sie Hedda und Martha kennen, zwei Mädchen, die eines gemeinsam haben. Ihr Start ins Leben war viel zu schnell. Sie beide sind als Frühgeborene ans Licht der Welt gekommen, mit weitreichenden Folgen für die Eltern und für ihr eigenes Leben. Silvia Belka-Lorenz über Hoffen und Bangen und die Grenzen der Medizin.
Solange wie ich lebe, streue ich der Martha das Konfetti ins Leben.
Sie hat sich so ins Leben gekämpft. Die kriegt alles, was sie will. Und wenn die ein Pferd will, dann kriegt sie ein Pferd.
Die K3 ist der Ort, an dem regelmäßig so einiges an Wundern vollbracht wird. K3, Kinderstation, Bereich Neonatologie. Der Intensivbereich hat einen direkten Zugang zum Kreißsaal. Hier beginnt vor einigen Wochen der Weg von Hedda. Es ist Mitte Dezember, Martina ist im 6. Monat schwanger. Bis zum errechneten Geburtstermin für ihr 4. Kind im Frühjahr ist es noch lange hin. Plötzlich Blutungen, Rettungswagen, Blaulicht. 24 Stunden später ist Hedda geboren.
Haut hat sie gehabt, aber sie war halt sehr, sehr lila, rot und sehr glänzend. Also die hat so geleuchtet. Ja. Weil
die war noch nicht fertig?
Nein, die war überhaupt noch nicht fertig. Die war nicht fertig. Meine Hand hat die eingenommen. Hätte sie ganz drauf gelegt. Da war nicht viel.
Hedda misst bei ihrer Geburt 29 cm, sie wiegt 620 Gramm. Ungefähr so viel wie eine große Tüte Brötchen oder 2-3 Kartoffeln.
Bei unserer war es halt gut, dass sie halt sehr gut schon gewichtstechnisch entwickelt war.
Und dass wir froh sein können, dass wir ein Mädchen gekriegt haben, weil die Jungs meistens das nicht schaffen.
Wir haben uns ja mit diesem Thema Frühchen oder so Frühchen noch nie beschäftigt gehabt. Also Ende 22. Schwangerschaftswoche, schon heftig.
Die Ärzte kamen ja auch, die Kinderärzte, und haben gesagt, also uns gefragt, ob wir diese Intensivmedizin haben möchten. Aber in dem Moment, du kannst mit dem, damit kannst du nichts anfangen. Du willst einfach nur, dass dein Kind lebt und du willst alles, was die machen, dass es lebt. Und deswegen sagst du ja, ne? Und dann ging das los.
Das ist am 13. Dezember. Ein extremes Frühchen. 22 plus 5 heißt das im Geburtshilfe-Jargon, die 23. Schwangerschaftswoche. Das ist die Grenze zur Lebensfähigkeit.
Wir wissen sehr genau, dass vor der 22. Woche, wenn man da gefragt ist, dann gibt es die Zahlen, dass ab und an Kinder auch der vollendeten 21. Woche überleben. Das ist nicht gesagt, dass ich daraus die medizinische Empfehlung ableiten muss oder ableiten soll, dass das intensivmedizinisch behandelt werden muss, um dieses Kind jetzt zu retten und zum dauerhaften Überleben zu bringen, sondern wenn das Fetalgewicht über 400 Gramm beträgt zudem, dann kann man das anbieten. Wir sprechen mit den Eltern und versuchen ihren Willen dann abzuleiten, wenn sie eine entsprechende Entscheidungsgrundlage, also Informationen von uns haben.
Dr. Albrecht Grunzke, leitender Oberarzt der Cottbuser Kinderklinik, Chef der Neonatologie. Gemeinsam mit seinem Team hat er auch im Fall von Hedda genau diese Gespräche zu führen. Ohne Intensivmedizin wird das Kind nicht überleben. Mit Intensivmedizin wird es ein Weg, dessen Ende gar nicht abzusehen ist. Martina und Erik wollen, dass für ihre Tochter alles getan wird, was irgendwie möglich ist.
Umso länger wir dann hier gewesen sind, umso mehr würde dieser Begriff überhaupt erst bewusst, was das heißt. Intensivmedizin, vor allem was das auch fürs Kind heißt, was das alles durchmachen muss. Und weil der Infusionsstand bei ihr, der war ja von oben bis unten, der war ja voll. Also der war voller wie voll und immer mehr dran und jeden Tag neu gestochen, weil bei jedem Mal, wenn du es angefasst hast, sind die Venen kaputt gegangen. Und dann haben sie ihr diesen Katheter gelegt, diesen Langzeitkatheter.
Das Zimmer für die Zartesten all der Zarten befindet sich ganz hinten auf der Station. Inkubatoren, Hightech-Brotkästen aus Plexiglas, die Wärme und Luftfeuchtigkeit konstant halten. Darin winzige Körper mit durchscheinender Haut, Handteller große Brustkörbe, auf denen Sensoren kleben, Füße so groß wie Daumennägel in überdimensionalen Socken. Über Kabel und Schläuche werden die Kinder beatmet, überwacht, ernährt. Mit jeder geschafften Etappe rücken die Kinder auf der Station ein Zimmer weiter vor. Wer den Inkubator nicht mehr braucht, bekommt ein Wärmebettchen und dabei geht es immer weiter Richtung Stationsausgang und von da irgendwann nach Hause. Das ist der Idealfall.
Das ist natürlich eine Intuition. Wir lernen das Kind ja erst nach der Geburt kennen. Und meiner Meinung nach ist der Idealfall, wenn man darüber nachdenkt, dass man vorbereitet in das geht, was dann kommt.
Man weiß ja nicht, man spricht ja dann von Outcome, das heißt also von der Entwicklungsqualität der Kinder. Und das weiß man ja nicht vorher.
Und deswegen kann man da schlecht eine Grenze ziehen.
Claudia Kirsch, eine der Schwestern auf der K3, eine von denen, die Hedda Tag und Nacht betreuen. Hedda braucht insgesamt 5 Bluttransfusionen, weil der Körper selber noch nicht genug Sauerstoff bilden kann. Irgendwann zwischen Weihnachten und Silvester, große Krise, Hedda muss reanimiert werden. Ihre Mutter Martina landet mehrmals in der Notaufnahme, weil sie mental und körperlich überfordert ist. Auch der große, starke Papa Erik hat immer wieder mit sich zu kämpfen.
Wenn man halt in diesen Inkubator reinschaut, wie klein, hilflos und ja, auf einer Seite auch glücklich ist. Aber dann kamen auch wiederum gleichzeitig die Gedanken, wie geht's jetzt weiter? Wie entwickelt sich das jetzt mit ihr?
Auf der Frühchenstation ist es warm und leise. Hier schreien keine Babys, dafür reichen Kraft und Lungenreife gar nicht. Die Neugeborenenmedizin hat über die Jahrzehnte Fortschritte gemacht, die unser menschliches Vorstellungsvermögen eigentlich sprengen. Eine Geburt nach 22 Schwangerschaftswochen, die Natur plant etwa 38. Wie weit die Entwicklung noch gehen kann? Die Antwort darauf ist aus medizinisch-technischer Sicht womöglich eine andere als aus der Sicht einer erfahrenen Schwester.
Man denkt schon, dass man irgendwann auch mal eine Grenze ziehen sollte und sagen sollte, wenn sich das Kind entscheidet, dann sollte man das Kind auch gehen lassen.
Was entscheiden die Kinder?
Meistens. Ja, nicht. Also man muss dann auch nach langen Gesprächen immer mit den Eltern überlegen, wie weit geht man dann? Wie viel greift man ein?
Intensivmedizin gleich am Beginn des Lebens. Das bedeutet die ständige Konfrontation mit kleinen Wundern, ebenso wie mit Tragödien. Nicht jede Geschichte hier geht so aus wie die von Hedda. Das will auch von Profis verkraftet sein.
Schwierig. Wenn es ganz kleine Kinder betrifft, dann sage ich mir selber immer, die Natur hat entschieden und das hat auch einen Grund, warum das Kind so zeitig geboren wurde. Und ansonsten hilft mir eigentlich meine Familie selber und eigentlich das Team untereinander, so dass man eben miteinander das auch bearbeitet oder verarbeitet, weil man selber sagen muss, man kann nicht mit jedem Kind mitsterben, dann ist man fehl am Platz. Aber trotzdem darf auch nicht der Punkt kommen, dass es einem egal ist, dann ist man auch verkehrt.
Nach dem Grundgesetz definieren zunächst mal die Eltern das Kindeswohl. Und meine Empfehlung, und dessen bin ich mir sehr wohl bewusst, auch wenn ich schon lange mit Frühgeborenen arbeite, meine Empfehlungen sind zunächst mal medizinische. Da fließen viele persönliche Erfahrungen, aber eben auch wissenschaftliche Veröffentlichungen mit ein.
Albrecht Grunzke, der Kinderarzt. Kinderarzt mit einem der vielleicht komplexesten Fachgebiete der Neonatologie, der Medizin am Neugeborenen. Beinahe jede einzelne Entscheidung, die hier zu treffen ist, jedes beratende Gespräch mit den Eltern seiner Patienten, wiegt für die Betroffenen tonnenschwer. Umso wichtiger ist es, dass er genau an dieser Stelle zwischen Leben und Tod deutliche Worte findet.
Selbst wenn wir ihr Frühgeborenes der 23. Woche intensivmedizinisch behandeln und über viele Wochen behandeln werden und wenn keine gravierenden Komplikationen eintreten, selbst dann ist natürlich dieses Überleben erkauft durch einen Leidensweg. Ein Leidensweg für erstens das Kind, das hier auf der Intensivstation tägliche Blutentnahmen über sich ergehen lassen muss, künstliche Beatmung über sich ergehen lassen muss. Und das stellt jede Familie vor eine Riesenbelastung.
Albrecht Grunzke, Mitte 50, Kinderarzt, selber Vater von 4 Kindern. Was in dem Fall womöglich gar nichts einfacher macht. Die eigene Erfahrung, welch ein eigentlich nicht zu fassendes Geschenk die Geburt eines Kindes ist. Und das ist in Wirklichkeit noch viel pathetischer, als es hier klingt. Gleichzeitig als Mediziner das Wissen, was es technisch bedeutet, ein so kleines, frühes Kind der Natur quasi abzutrotzen. Wo ist die Grenze zwischen einer späten Fehlgeburt und einem Kind, das mit aller ärztlichen Kunst zumindest die Chance hätte zu überleben? Die große Frage, wer entscheidet das eigentlich? Für Grunzke sind diese Fragen Arbeitsalltag, deswegen absolviert er mit 40 ein zusätzliches Ethikstudium.
Weil sich tatsächlich diese Fragen bei uns zuhauf stellen, also übrigens nicht nur im Zusammenhang mit Frühgeburtlichkeit, sondern auch mit vielen anderen schweren angeborenen Erkrankungen. Es gibt in der Bioethik eine zielführende Publikation, die sogenannte Prinzipienethik, und die gibt uns auch so ein paar Tools an die Hand, wie man mit nicht einwilligungsfähigen Patienten arbeiten kann, in dem Sinne, dass man ermittelt, was ist denn möglicherweise im besten Interesse dieser Patienten. Das versuche ich zu verfolgen in solchen Situationen. Das ist natürlich immer eine Teamarbeit. Insofern tauschen wir uns auch immer damit aus, dass es nicht auf die Berufsgruppe Arzt beschränkt.
Sagt der große, freundliche Chef der Neonatologie, der größten Wert darauf legt, dass ein Arzt, der, Zitat Grunzke, als charismatischer Einzelkämpfer im wehenden Kittel unterwegs wäre, auf dieser Station gnadenlos untergehen würde. Prinzipienethik. Sie beinhaltet wichtige Grundsätze für ärztliches Handeln. Es gilt zu respektieren, dass jeder Patient, jung, alt, gesund, dement, ein eigenständiges Lebewesen ist, auch wenn es konkret erst 600 Gramm wiegt und noch nicht einmal selbstständig atmen kann. Ein weiteres Prinzip ist das Verbot, dem Patienten Schaden zuzufügen, und das Gebot, das Wohl des Patienten zu fördern. Was sich so selbstverständlich anhört, ist in der medizinischen Praxis ein schwerwiegendes Abwägen, weil kaum eine Therapie frei von Nebenwirkungen ist. Im Fall eines Frühgeborenen die maximale Intensivversorgung, die das Kind sich nicht ausgesucht hat, die ihm Schmerzen zufügt, ohne dass sicher wäre, ob und wie es überleben wird. Auf dieser Station ist das nichts, was ein Mensch alleine tragen könnte.
Ich bin übrigens sicher, dass wir im Gebiet der Neonatologie vergleichsweise mit allermeisten auf Teamwork angewiesen sind. Traditionell steht da immer der Arzt irgendwie in der Hierarchie ganz oben. Das ist aber aus der Sicht des Frühgeborenen, wenn ich das mal so lapidar sagen darf, mit Sicherheit nicht der Fall. Da ist im Idealfall immer die Mutter die Wichtigste. Und gleich danach kommt aber auf jeden Fall die Schwester, das Team der Schwestern, die diese kleinen Kinder betreuen, mit ganz viel Berührung am Tag, mit ganz viel Kontakten am Tag dieser und jener Art.
Hedda ist jetzt 4 Monate alt. Den Inkubator braucht sie nicht mehr. Wir stehen an ihrem Plexiglas-Wärmebettchen. Mit Monitoren werden weiterhin ihre Vitalfunktionen überwacht. Herzfrequenz, Sauerstoffsättigung. Das stört Hedda kaum, das Mädchen schläft. Aus dem Küken mit der durchscheinenden Haut ist ein Baby geworden, das auf der Station sehr liebevoll die Dicke genannt wird. 2240 Gramm. Das ist für K3-Verhältnisse stattlich. Hedda kann selber atmen und trinken. Bald geht es, mit wenigen medizinischen Geräten ausgerüstet, nach Hause. Und für den Fall, dass Hedda irgendwann doch das Bedürfnis hat, hier nochmal die nicht ganz eidesstattliche Versicherung von Mutter Martina.
Sie hat sich so ins Leben gekämpft, die wollte auch nicht von uns weg, und das hat sie uns jedes Mal wieder bewiesen, und die kriegt alles, was sie will, und wenn die ein Pferd will, dann kriegt die ein Pferd. Ja.
Januar 2009, Martha steht auf dem ersten Fotoalbum, das Anke Boas für mich zurechtgelegt hat. 9. Januar, ihre Tochter ist Steinbock, was vielleicht auch nichts leichter macht.
Na, aber sie ist sehr willensstark. Ich finde das schon gut.
Marthas Frühchengeschichte beginnt in der 25. Schwangerschaftswoche. Ihre Mutter Anke hat plötzliche Unterleibsschmerzen, die sich als beginnende Wehen entpuppen.
Absolutes Wunschkind. Und dann hat man mich in den Kreißsaal gelegt und es beruhigte sich dann auch alles wieder, sodass ich dann noch 6 Wochen gelegen habe. Zwar Bettruhe, aber es ging ja um das große Ganze. Und am 9. Januar, Marthas Papa wollte wieder auf Montage fahren, ging das los.
Marthas Herztöne sind auffällig, die Nabelschnur ist nicht mehr richtig durchblutet. Dann geht alles schnell. Kreißsaal, Anästhesie, Kaiserschnitt.
Dann war die Martha rausgeholt. Ich habe sie kurz gesehen und dachte, doch, wie süß. Und dachte nur für einen kurzen Moment, Gott sei Dank ist Papas Nase nicht dran. Und als ich das erste Mal Martha besucht habe im Inkubator, bin ich erstmal sofort in Tränen ausgebrochen. Es war alles so zart und so klein und so roh auch noch, ne?
30. Schwangerschaftswoche, 41 Zentimeter, knapp 1500 Gramm.
Das erwischt einen dann, und gerade wenn man selber noch Krankenschwester ist, das erwischt einen dann emotional richtig.
Sie ist eigentlich recht gut gewachsen dann auch. Und nach 4 Wochen haben wir sie dann nach Hause bekommen und mussten tatsächlich Puppensachen kaufen. Das andere war ja alles viel zu groß, ne?
Vielleicht ahnt Anke zumindest ansatzweise, was auf sie zukommt. Anke Boas ist Anästhesieschwester. Auch ohne Google vermag sie Anzeichen und Ärztejargon zu deuten.
In der Klinik wurde dann auch noch diagnostiziert eine Leukomalazie. Und die Ärzte meinten damals schon, man muss jetzt einfach schauen, wie sich's entwickelt. Im Nachhinein verstehe ich das auch. Das Erste, was mir aufgefallen sind, waren so Streckmechanismen beim Gähnen. Wenn sie gegähnt hat, streckte sich der ganze Körper so nach hinten und war völlig steif. Da ist dann schon aufgefallen, irgendwas ist hier nicht ganz richtig, sodass ich tatsächlich mit ihrem 4. Lebensmonat sind wir dann schon im SPZ integriert worden und seit ihrem 10. Lebensmonat zur Physiotherapie.
SPZ, Sozialpädiatrisches Zentrum. In diesen Zentren werden Kinder mit geistigen, körperlichen, seelischen Beeinträchtigungen betreut.
Sie hat die Diagnose bekommen, infantile, kindliche, Zerebralparese, Hirnschädigung mit Tetraspastik. Das heißt, dass man davon ausgegangen ist, dass alle Extremitäten irgendwie spastisch betroffen sind. Bei ihr hat sich dann herausgestellt, dass es vorrangig die Beine sind und ihre linke Hand und mit der rechten Hand alles ganz normal machbar ist.
In jenem SPZ sagt man ihr unmissverständlich, dass Martha nie sitzen, niemals laufen können wird. Ein Schock, aber Anke reagiert nach ihrem eigenen Muster.
Und dann dachte ich mir, nee, das möchte ich sehen. Wir haben dann auch von klein auf die Treppen hoch in Form des Krabbelns. Dann habe ich ihr halt oben die Hände abgeputzt. Weil mein Ziel schon immer war, die Martha so selbstständig wie möglich zu machen. Und ich ja auch weiß, dass wir nur 20% unseres Hirns nutzen. Und den Rest konnte ich unterstützend noch bespielen. Ja, also ich konnte da oben, so war meine Vorstellung immer, ich kann da oben noch so viel erreichen in diesem Kleinkindalter.
Lauf, Martha, lauf steht auf einer großen gerahmten Fotokollage in Marthas Zimmer. Martha, vielleicht 3 oder 4, in Latzhosen und mit Orthese auf einer Sommerwiese sitzend. Eine Erinnerung an die Zeiten, in denen sich Hoffnung und Verzweiflung abgewechselt haben. Hoffnung, Verzweiflung und nahezu pausenlos enorme Anstrengung. Die Beziehung von Anke und Marthas Vater hält das nicht aus. Aber Martha entwickelt sich.
Es ist natürlich nicht so, dass Martha jetzt einfach mal losgeht und läuft. Aber Martha sitzt und sie kann sich ganz wunderbar ausdrücken. Also wir haben doch ziemlich viel erreicht.
Anke und ich blättern in den vielen Fotoalben, die sie bereitgelegt hat. Sie ist ohne Bitterkeit. Sie macht niemandem Vorwürfe, noch nicht mal den unsensibelsten der Therapeuten von früher. Sie weiß, was Martha und sie geschafft haben.
Wir sind durch ganz Deutschland gereist. Wir sind nach Baden-Baden gefahren, ganzheitspsychomotorische Behandlung. Wir sind nach München gefahren zum Biofeedback. Wir sind in Köln gewesen zum Galileo-Training. Ich habe Voita mit ihr gemacht, zu Hause auch. Ich hatte so eine große Therapiematte und dann haben wir vor dem Kindergarten schon Voita gemacht und danach auch noch. Und also auch das Kinderzimmer war immer so ausgerichtet. Wir haben Tischplatten gehabt mit abgesägten Tischbeinen, wo sie dran knien konnte und spielen. Und dass Martha in ihrem Zimmer alles machen kann, was Kinder in ihrem Alter normal auch machen.
Bevor ich uns das jetzt alles übersetze, Anke und Martha haben alles probiert. Nahezu jede Art von Therapie, wie weit entfernt und wie mühsam auch immer. Galileo ist eine Technik aus dem Astronautentraining und es versteht sich fast von selbst, dass auch Delfintherapie dabei war, weil die angeblich Wunder wirkt. Und dennoch wird irgendwann klar, dass Martha nicht nur körperlich eingeschränkt ist.
Es war alles immer Training und Üben. Es kam nichts von alleine. Und wenn mir dann Kolleginnen erzählt haben, das Kind kam heute schon wieder mit völlig zerfetzten Jeanshosen aus dem Kindergarten, dachte ich, ich würde mir wünschen, dass mein Kind mit zerfetzten Jeanshosen aus dem Kindergarten kommt.
Das ist einer der Momente, in denen die sonst so taffe Anke dann doch mal kurz um Fassung ringen muss. Großer Zeitsprung. Martha ist inzwischen 16. Jetzt am frühen Nachmittag kommt sie aus der Förderschule.
Geschafft.
Martha astet die Treppen hoch. Ein süßer Teenager mit strahlend blauen Augen und großer bunter Brille. Und selbst jetzt fast entkräftet mit ansteckendem Lachen.
Hi.
Hi.
Anke und Martha wohnen bis heute im 4. Stock. Kein Fahrstuhl, keine Spur von Barrierefreiheit. Also haben die beiden das Erklimmen der Treppen sehr pragmatisch zu einem Teil der täglichen Physiotherapie erklärt. Und das bei einem Pensum, das nach Hochleistungssport anmutet.
Ja, vor Schule gehe ich 15 Minuten aufs Motomet, weil sonst komme ich hier die Treppen nicht runter. Das fällt mir unheimlich schwer, die Treppen dann runter. Und in manchen Maschinen noch ein Galileo, das ist so eine Vibrationsplatte. Dann habe ich noch Orthesen. Ich stehe früh morgens 4.30 Uhr auf, damit ich das alles schaffe.
Ach du liebe Güte.
Ja.
Brauchst du viel Hilfe? Brauchst du viel Unterstützung bei dir?
Also hier zu Hause mache ich viel alleine. Und ich kann halt nicht alleine irgendwo hin. In die Stadt oder so, geht einfach nicht.
Nervt dich das manchmal auch?
Ja, wäre cool, wäre besser ein bisschen. Meine Freundin sagt auch, Scheißbehinderung,
das Resümee einer 16-Jährigen, die sich auch was anderes vorstellen könnte, als sich pausenlos alles erkämpfen zu müssen.
Ich habe ihr das immer so versucht zu erklären, dass sie einfach ein Stern ist, dem eine Zacke fehlt. Wir können jetzt den Kopf in den Sand stecken, aber das ist nicht zielführend.
Es ist nicht zielführend, aber es wäre auch gar nicht ihre Art. Anke Boas, die freundliche Schöne mit den kurzen blonden Haaren, alleinerziehend und voll berufstätig zwischen OP und Intensivstation und im Schichtsystem. Nebenbei engagiert sie sich in Elterngruppen und Netzwerken und hofft weiter auf die Umsetzung von Inklusion im richtigen Leben.
Es wird geschaut, ne? Warum sitzt ein so großes Kind noch im Buggy? Dass es ein Reha-Buggy ist, sieht ja nicht gleich jeder. Oder auch, wenn wir im Museum sind. Warum geht da jetzt ein Kind mit einem Rollator durchs Museum? Ich habe es dann auch schon wirklich ein paar Mal ausprobiert, diese Leute anzusprechen und habe gesagt, wenn ihr Fragen habt, gerne. Es gibt aber durchaus auch Momente, wo man so denkt, meine Güte, jetzt glotzt doch nicht so.
Ankes großer Traum ist es, dass Martha irgendwann ohne sie klarkommt. In einer Wohngruppe, mit Arbeit und unter Leuten, die sie verstehen und gut leiden können.
Alleine wohnen, das wird nicht machbar sein. Und das wäre für Martha, glaube ich, auch nicht geeignet, weil sie ist ein sehr geselliger Mensch. Ein Stück weit ihren Lebensalltag zu meistern, das wäre echt schön.
Ich gehe dann in die Küche helfen.
Machst du sowas gern?
Ja, also ich koche nicht, ich schneide nur, wenn was zu schnippeln ist.
Bis dahin wird weiter gemeinsam geackert und blöden Blicken getrotzt. Im Museum, im Konzert und überall, wo sie zusammen unterwegs sind. Also wirklich überall.
Das ist wie so ein großes Honigglas. Du krabbelst am Rand raus, tanzt eine Weile oben am Rand lang und dann rutschst du wieder runter, ne?
Martha und Anke zusammen, das ist die Geschichte von der Kraft, der größten Liebe, die es gibt und die das alles überhaupt möglich macht. Die Geschichte von Martha, dem Wunschkind mit dem Frühstart.
Solange wie ich lebe, streue ich der Martha das Konfetti ins Leben. Irgendwann bin ich nicht mehr da.
Das sagt Anke, die Mutter von Martha. Silvia Belka-Lorenz über zwei frühgeborene Mädchen und ihren Kampf ins Leben. Vom Dunkel ins Licht, das ist unser Thema heute im RBB 24 Inforadio. Wir hören, wie sich Menschen nach einer Naturkatastrophe oder einem Schicksalsschlag wieder hochkämpfen und sprechen mit einem Kriminalkommissar, dessen Job es ist, die Wahrheit ans Licht zu bringen. Das alles ist nachzuhören auf inforadio.de oder über die Inforadio-App. Danke fürs Zuhören. Und hier geht's gleich weiter mit den Nachrichten. Tschüss, sagt Ursula Voss-Henrich.
RBB RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
A10 westlicher Berliner Ring Richtung Dreieck Havelland zwischen Großkreuz und Leest gibt Stau plus 20 Minuten. A115 Dreieck Nutetal Richtung Dreieck Funkturm zwischen Potsdam-Babelsberg und Kreuz Zehlendorf Stau plus 10 Minuten. Stadtverkehr Berlin A100 in Richtung Wedding wegen der Brückenarbeiten am Dreieck Funkturm läuft der Verkehr bis zum Spandauer Damm einspurig über die Gegenfahrbahn. Fahrzeuge über 3,5 Tonnen müssen über Messedamm ausweichen. Weidmannslust, die Artemisstraße ist zwischen Dianastraße und Halali-Straße in beiden Richtungen gesperrt. Hier gab es einen Wasserrohrbruch. Marzahn, die Bitterfelder Straße ist wegen Bauarbeiten in Höhe Hohenschönhauser Straße in beiden Richtungen gesperrt. Bei der S-Bahn fahren wegen Bauarbeiten Ersatzbusse für die Linien S3, 5, 7 und 9 zwischen Ostbahnhof und Alexanderplatz bis zum 24. April und für die S3 zusätzlich zwischen Erkner und Rahnsdorf bis zum 4. Mai.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 17 Uhr mit Josefine Grützmacher. Guten Tag. US-Außenminister Rubio dringt auf schnelle Fortschritte bei der Suche nach einer Friedenslösung für die Ukraine. Andernfalls könnte Präsident Trump schon in den kommenden Tagen das Ende der Vermittlungsgespräche verkünden, sagte Rubio bei einem Besuch in Paris. Gabriele Intemann.
Wenn es keine Annäherung zwischen der Ukraine und Russland gäbe, sei der Punkt erreicht, wo wir sagen, wir sind raus. Trump sei weiter an einem Frieden in der Ukraine interessiert, aber er sei nicht bereit, die Verhandlungen über Wochen und Monate weiterzuführen, so Rubio. Die USA hätten auch andere wichtige Themen in der Welt, um die sie sich kümmern müssten.
Durch einen US-Luftangriff auf die Houthi-Rebellen im Jemen hat es offenbar ein Leck in mehreren großen Öltanks gegeben. Auf Satellitenaufnahmen eines US-Unternehmens ist zu sehen, wie Öl ins Rote Meer geflossen ist. Zur Menge wurden keine Angaben gemacht. Bei dem Angriff auf den Ölhafen Ras Issa sind laut den Houthis 74 Menschen getötet worden. Die Rebellen greifen immer wieder Schiffe im Roten Meer an. Der scheidende Bundeswirtschaftsminister Habeck will sich nach Angaben seiner grünen Fraktion künftig in der Außenpolitik engagieren. Wie Fraktionschefin Hasselmann sagte, soll er im Auswärtigen Ausschuss für das deutsch-amerikanische Verhältnis zuständig sein. Dagegen hatte der Spiegel berichtet, dass Habeck nach der Sommerpause aus dem Bundestag ausscheiden will. Im vergangenen Jahr sind mehr Angriffe auf Mitarbeiter der Deutschen Bahn erfasst worden als 2023. Es habe etwa 3.300 Übergriffe gegeben, so Bahnchef Lutz. Ein Plus von knapp 6%. Michael Kück.
In etwa jedem zweiten Fall war davon das Zugpersonal im Regionalverkehr betroffen. Aber auch Service- und Reinigungskräfte, Kundenberater an Bahnhöfen oder Busfahrer sind nach Darstellung von Bahnchef Lutz Opfer körperlicher Angriffe geworden. Er erklärte die Sicherheit der Beschäftigten zur obersten Priorität. Deshalb stattet die Bahn, etwa in der Kundenbetreuung im Regionalverkehr, die Mitarbeiter seit dem vergangenen Jahr mit kleinen Kameras, den sogenannten Bodycams, aus.
Im Osterreiseverkehr hat es auf der A24 in Brandenburg bereits mehrere Unfälle gegeben. Laut der Autobahnpolizei fuhren im Laufe des Vormittags 5-mal Autos auf andere auf. Die meisten Unfälle ereigneten sich zwischen Kremmen und Fehr-Berlin. Verletzt wurde aber offenbar niemand, es entstand nur Sachschaden. Soweit